Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 408. Heute folgen wir den aktuellen Geschehnissen und fragen, treibt WWE seine Fans mit den aktuellen Entscheidungen zu AEW? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist zum einen die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Hallihallo.
Wunderschönen guten Tag. Und in der anderen Leitung, da ist der gut aufgelegte David. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Uns haben die aktuellen Entwicklungen ein bisschen eingeholt. Wir haben ja gedacht, wir sprechen ja heute über das Standing des Damen-Wrestlings aktuell bei WWE, NXT, AEW und so weiter und so fort. Aber nach den Entwicklungen vom vergangenen Wochenende und vor allem nach der Entlassung von Bray Wyatt und euren Reaktionen darauf, haben wir uns gedacht, wir machen eine, ich sag's mal, emotionale Diskussionsrunde auf und fragen, WWE am Ende treibt die Company jetzt ihre Fans zu AEW? Das ist heute unsere Frage. Natürlich holen wir den anderen Podcast nach, aber wir haben uns gedacht, das ist etwas, was euch ein bisschen mehr interessiert. Wenn ihr noch mehr Aktuelles haben möchtet, hört gerne bei Patreon bei Steady rein, da ist Magazin. Wir haben Breakout-Podcast über Matt Riddle, also unterstützt uns da gerne. Und wir haben auch den SummerSlam vor der Tür, hoffentlich findet er statt. Auch das Tippspiel natürlich nicht vergessen bei kicktipp.de/headlockrunde. So, und jetzt können wir dann auch gleich mit dem aktuellen Thema loslegen. Wir sind derzeit so aktuell wie niemals zuvor. Ich glaube, das ist jetzt der vierte aktuelle Podcast, den wir jetzt hier hintereinander schieben. Und vor allem auch haben wir ja auch noch das Breakout-Video hinten dran gehabt. Ich muss erstmal jetzt euch beide hier fragen, wie ihr die letzten Wochen denn so erlebt habt. Ich fange erstmal mit der Mella an. Ich weiß, dass der David sehr euphorisch gerade ist. Der ist komplett im CM Punk-Fieber und in allem, was dazugehört. Deswegen frage ich erstmal die Mella. Ich glaube, die ist da ein bisschen gesitzter. Mella, wie hast du die vergangenen Wochen, ich sag mal, seit Money in the Bank, seit Rückkehr der Fans bei WWE und eben auch bei AEW, da eben, wie hast du es wahrgenommen?
Ja, David hat ja versucht, mich da so ein bisschen mit der Euphorie schon anzustecken vorab, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Also ich muss sagen, das Comeback von Cena habe ich sehr gefeiert, da habe ich mich sehr gefreut, einfach weil ich Cena super cool finde und ich da gefühlt schon die ganze Zeit drauf warte und mir da wirklich dachte, boah, geil, endlich. Der Rest war eher so, ja, verrückt bis so lala bis eher mau. Also gerade so die ganzen Entlassungen, bei manchen war ich mehr schockiert, bei manchen weniger. Wir hatten da ja auch schon in der Podcast-Episode auch so ein bisschen drüber gesprochen, wo wir die entlassenen Wrestler vielleicht sehen. Haben da auch eben über Leute wie Aleister Black ja zum Beispiel gesprochen gehabt oder einen Braun Strowman. Und ja, also wie gesagt, teilweise ja hat's mich ein bisschen weniger tangiert, teilweise hat's mich schockiert, wie eben Braun Strowman oder jetzt eben auch Bray Wyatt und sogar auch Ric Flair. Also auch Ric Flair hat mich überrascht, gerade nach so vielen Jahren in der Company. Aber ja, also meine Euphorie hält sich in Grenzen und mein Schock bei den meisten eigentlich auch, muss ich sagen.
Ich meine, die Euphorie rührt ja bei ganz vielen auch gerade vom aktuellen AEW-Produkt her. Also CM Punk in den Startlöchern, Daniel Bryan in Startlöchern, Nick Gage gegen Chris Jericho, auch wenn es ein ganz furchtbares Match gewesen. Ich habe es gehasst, sage ich jetzt hier schon mal ganz kurz. Das ist ja auch was, was da, also es ist Bewegung in der ganzen Szene. Und ich glaube, das ist das, was viele auch mögen.
Ja. Ja, es ist gerade eine Zeit, die wir eigentlich so seit zig Jahren nicht mehr hatten. Ich finde, das ist eine sehr emotionale Zeit für Wrestling-Fans und das ist halt das, was mich halt total ja flasht und hype nicht unbedingt, aber es ist einfach, es kommt so viel auf einmal und das halt noch nicht mal im Ring die ganze Zeit, sondern halt auch vieles, was von außen ist. Wir haben auf einmal wieder Zuschauer da, teilweise halt fantastische Stimmung, aber dadurch halt auch wieder Zuschauer, die halt was machen, was vielleicht eine Company nicht unbedingt hören will. Die schießt schon mal dagegen. Dann haben wir halt noch Ankündigungen bei AEW mit halt CM Punk nach 7 Jahren, wo man nur einfach denkt, eigentlich war das schon abgehakt bei jedem Fan im Kopf, aber jetzt doch. Daniel Bryan, was halt eine riesen Hausnummer wäre, auch Aleister Black, der dann darüber geht. Eine neue Show, die halt kommt mit Rampage. Bei WWE hast du halt Entlassungen, und zwar nicht so standardmäßige Entlassungen, sondern halt wirklich von Topstars, was dann halt einfach so nicht gerade standardmäßig ist. Und vor allen Dingen richtig unerwartet. Also wir haben ja auch, was sich ja durchzieht irgendwie bei Aleister Black, man hat eine Fehde angefangen und dann eigentlich mittendrin, ja, weg. Und Stormen war auch überraschend und Bray Wyatt jetzt halt auch. Eigentlich hat ja jeder damit gerechnet, irgendwann kommt er jetzt mal wieder. Wann kommt er denn wieder? Dann bumm, weg ist er. Und ich finde, momentan ist halt irgendwie so viel los im Wrestling-Business, gerade halt, ja, man mag diesen Krieg nicht, aber ich sag einfach, gerade so im Verhältnis WWE und AEW, dass ich mich gerade ein bisschen so in die Attitude-Zeit-Ära ein bisschen zurückversetzt fühle, wo einfach dieses Pendel gerade sehr stark hin und her schwankt. Und ich nicht unbedingt weiß, was passiert ist mit welcher Company, was ist welcher Weg und auch sehr viele Fragezeichen.
Ich glaube, die Fragezeichen sind auch vor allem das, was Wrestling-Fans natürlich sehr gern haben. Dass man nicht genau weiß, was passiert, dass man nicht genau weiß, wer wann, wie, wo auftauchen wird. Klar, es gibt die Gerüchte und es gibt die Meldungen. Nicht jeder bekommt die natürlich auch mit. Nicht jeder möchte die mitbekommen. Und man weiß auch nicht, ob sich alle bewahrheiten natürlich. Und entsprechend ist da gerade doch, die Euphorie ist da, aber natürlich in eine ganz andere Richtung. Wir haben noch drüber gesprochen, gerade nach dem wirklich sehr, sehr guten Money in the Bank Pay-Per-View, waren wir ja auch so, ach, huch, da entwickelt sich ja richtig viel. Dann das erste Raw nach Money in the Bank, dann auch das erste Raw mit Zuschauern, wo wir gesagt haben, Mensch, klar, es war nicht alles gut, was da passiert ist, aber es ist zumindest was passiert. Und danach, ja, es ist so ein bisschen wieder versackt und danach hat vor allem auch diese Entlassung von Bray Wyatt, die für sehr viele wirklich nicht nur überraschend kam, sondern eben auch ja emotional die Stimmung noch einmal runtergedrückt hat. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Mella, wie erklärst du dir eigentlich die Beliebtheit von Bray Wyatt? Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass wir haben uns über viele Entlassungen zuletzt aufgeregt. Wir haben uns auch über Aleister Black aufgeregt. Da haben wir aber eher noch gesagt, boah, ist ja vielleicht eigentlich für den ganz gut. Bei Braun Strowman haben wir gesagt, ja gut, der war vielleicht auch jetzt nicht gerade der ideale Champion, an dem hat man sich auch vielleicht so ein bisschen satt gesehen, was natürlich auch ein Fehler von WWE gewesen ist. Aber Bray Wyatt, da waren die meisten eher so, wie kann man das denn machen? Wie hast du das hier gesehen? Wie hast du diese Fanreaktion gesehen?
Ich glaube, dass viele einfach sehr große Sympathien für den gehegt haben, weil er schon so lange in der Company ist und sich immer wieder neu erfunden hat, an sich weiter gearbeitet hat und die Leute konnten immer weiter einen Fortschritt sehen. Ich meine, ne, er hat als Husky Harris angefangen, wo er, blöd gesagt, niemanden gebockt hat, außer meine Schwester, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Okay.
Ja, ist eine andere Geschichte. Und ne, dann hat er an sich gearbeitet, hat neues Gimmick sich verpasst, wurde zum Leader der Wyatt Family, wurde zu Bray Wyatt, zu diesem coolen Südstaaten-Sumpf-Gimmick mit so ein bisschen, ja, ich hätte schon fast gesagt Esoterik, aber oder eine Mischung aus Okkult. Esoterik und ja, Okkult, danke. Esoterik und Massenmörder wollte ich jetzt gerade sagen.
Okay.
Ja, es ist so, es hat auch ein bisschen was von Texas Chainsaw Massacre.
Na klar, ja.
Also, ne? Nur in die Richtung halt. Und auch da hat wieder so viel Arbeit reingesteckt, so viel Mühe. Und du hast das einfach als Fan gespürt und auch, dass es ihm Spaß macht und dass es ihm wichtig ist. Und dann ist das wieder so, haha, im Sumpf verlaufen oder im Sande, so ein bisschen. Und dann hat er sich wieder neu erfunden und er kam wieder mit was Geilem an. Und also ja, die Fans fanden das einfach toll und ich auch selber, dass der Mann nie aufgegeben hat. Und deswegen kann ich auch voll und ganz verstehen, warum da so viel Sympathie dem Mann entgegengebracht wurde und warum es dann letzten Endes so viele Fans geschockt hat, dass er entlassen wurde und es auch so den Leuten so leid tat, weil er da was Cooles hatte und WWE hat wieder nichts Geiles draus gemacht. Im Gegenteil, im Prinzip, ja, haben sie das Gimmick jetzt jemanden anderen gegeben, der vielleicht, keine Ahnung, williger war, nach der Pfeife von WWE zu tanzen oder einfach billiger war, man weiß es nicht. Und hat den Erfinder quasi ja einfach entlassen. Und das ist einfach verrückt.
Vor allen Dingen passt es halt nicht in dieses Schema. Eigentlich, wir kennen ja diese Entlassungswellen. Das ist ja kein Problem, ist Business, gehört dazu. Aber eigentlich hattest du ja immer das Gefühl als Fan, wenn jemand on top ist, dann ist der eigentlich sicher. Der ist etabliert, der fliegt, da muss auch echt viel passieren. Und Bray Wyatt hat halt auch nicht nur mit Fiend einen Charakter gehabt, der ja zu den absoluten Superstars gehörte, sondern halt auch ein Highlight in den Shows immer darstellte. Er war nicht nur beliebt, sondern er hat halt auch richtig viel Merchandise verkauft, immer noch.
Ja.
Und eigentlich passt es nicht ins dieses Bild, was wir Fans kennen, dass wenn du Merchandise verkaufst, wenn du on top bist, dann eigentlich bist du sicher und auf einmal kommt diese Meldung, mir nix, dir nix, ohne Vorwarnung, so, bist weg. Und ich glaube, das ist das, was einen halt auch ein bisschen, zumindest mich persönlich, hat das halt dahingehend geschockt, weil das eigentlich für mich der Umkehrschluss bedeutet, dass kein Wrestler, egal wie erfolgreich du bist, bei der WWE, du sicher bist gerade.
Es hat natürlich vor allem so ein bisschen diesen Hintergedanken mit, wie bequem bist du, wie unbequem bist du. Es gibt einige Gerüchte natürlich zu den Gründen, die da bei Bray Wyatt hinterstecken. Das sind natürlich zum einen die Budget-Cuts. Da weiß man es auch nicht ganz genau, ob das nur die Budget-Cuts gewesen sind. Es gibt eben auch die Meldung, dass er sehr protective seines eigenen Gimmicks gegenüber gewesen sein soll. Sprich, dass er jemand gewesen ist, der auch mal gesagt hat, so nein, da gehe ich nicht hin. Wo ich mich dann gefragt habe, so, warum hat er das nicht schon gegen Goldberg gesagt? Aber das hast du mal so dahingestellt. Dann gibt es natürlich auch die anderen Meldungen, die mit seiner mentalen Gesundheit irgendwo zusammenhängen. Auch dafür gibt es noch keine Bestätigung. Also irgendwo ist diese Wahrheit wahrscheinlich dazwischen. Aber natürlich ist es genau das. Wir haben nie erwartet, dass irgendwelche Main-Eventer, etablierte Stars gehen würden. Und Bray Wyatt ist ja auch noch relativ jung. Der ist gerade mal 34. Das heißt, der hat eigentlich noch einige Jahre vor sich.
Also erstmal das mit dem Alter ist wichtig, da können wir glaube ich gleich nochmal zur Sprache, wenn da halt man da alle durchgeht. Aber das Timing ist halt auch enorm entscheidend. Weil du hast ja gerade erst diese Meldungen gehabt, wegen ja CM Punk, Daniel Bryan, du siehst die Ratings bei AEW, du hast halt das Gefühl, okay, warte mal, da kommt jetzt noch eine neue Show. Sie holen gerade eigentlich das oder die Leute, wo man halt das Gefühl hat als Fan oder als Internet Smart Mark, da hat die WWE es verbockt. Und die holen sie und dieses Pendel, zumindest aus Fansicht, geht ja gerade in die Richtung. Ausgerechnet in dem Moment entlässt du halt einen deiner dicken Namen. Und so viele dicken Namen hat WWE momentan nicht.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht hier die Begründung mit den Budget Cuts. Ich meine, man holt parallel dazu Cena, Goldberg, man hat Edge, der bestimmt auch nicht günstig ist, aus dem Retirement zurückgeholt und lauter solche Sachen. Dazu hast du noch gefühlt NXT UK, auch das, was überquillt, wo ständig Leute gesigned werden. Und ich verstehe einfach diese Begründung mit den Budget-Cuts nicht. Also klar, ich stecke nicht da drin. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation bei WWE genau aussieht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich der Gedanke dahinter war, weil dann würde ich nicht gleichzeitig so viel Geld für andere Sachen rausbuttern.
Ja und nein. Ich glaube, also der Podcast ist auch ein bisschen unter der Frage, ist das so der Anfang vom Ende? Ich finde, das fühlt sich halt gerade ein bisschen dahingehend an, dass WWE jetzt nicht mehr die Company ist, die wir halt als Wrestling-Fans kennen, sondern sich eher auf eine andere Sparte konzentriert, eher auf Vermarktung, eher als ja, Produkt, was man abliefert. Und die Wrestling-Shows sind eigentlich jetzt nur noch die Grundlage. Es geht eigentlich mehr um viel mehr anderes, um halt auch mitunter vielleicht späteren Aufkauf. Und da macht es halt schon Sinn, wenn du halt sagst, du löst dich erstmal von jahrelangen Verträgen, die halt gut dotiert sind und Wyatt wird gut verdient haben. Und ja, dann investierst du halt quasi dasselbe Geld in Goldberg und Co., um halt nochmal diese Peaks zu haben. Aber momentan fühlt sich das so alles so ein bisschen an, als wenn man wirtschaftlich tuned ohne Ende, um halt immer besser dazustehen, weil die Deals, die man aushandelt momentan, die sind ja gewaltig.
Genau, das ist ja das Ding. Also WWE ist ja weg von dem, wenn wir in die Vergangenheit gehen, um mal ganz weit zurückzugehen. Also ich habe mir jetzt zuletzt, weil wir jetzt in der kommenden Woche machen wir einen Podcast über den ersten SummerSlam. Und da sind wir noch in der Zeit, da hat die World Wrestling Federation hauptsächlich ihr Geld mit House-Shows verdient. Da musste man touren, da musste man die Häuser vollkriegen, die Arenen vollkriegen, damit man ordentlich Geld verdient. Danach, das war die Pay-Per-View-Ära. Dann hast du eben die TV-Shows, die du gehabt hast, das war eigentlich hauptsächlich dafür da, als Werbung, damit die Leute sich eben die Pay-Per-Views kaufen. Damit hast du das große Geld gemacht. Und dadurch kamen immer mehr Pay-Per-Views dazu. Und ich habe jetzt das Gefühl, auch gerade im Zuge der Entwicklung der Streaming-Anbieter und auch wie WWE derzeit so sein Business handhabt, ist genau das, was David gerade gesagt hat. Man ist im Endeffekt daran interessiert, seine Bildrechte weitreichend zu verkaufen. Und die Marke, die man aufgebaut hat jetzt über die letzten Jahrzehnte, WWE steht nicht mehr unbedingt für Wrestling. WWE ist ein Familienunterhaltungsprodukt, was auf Wrestling basiert vielleicht, aber was das Personal angeht, ist es relativ austauschbar, weil man hat irgendwie einen harten Kern, man hat eine Kernzielgruppe, die man irgendwie immer erreicht. Klar, die war mal höher irgendwo, aber man hat immer noch die Peaks, die man irgendwie erreicht, wie David gerade auch richtig gesagt hat. Und mit den Bildrechten verdienst du heutzutage viel, viel mehr, als du das mit Touren verdienen würdest, mit Pay-Per-Views oder sonst irgendwas. Wir haben das bei Peacock jetzt gesehen. Wir haben es auch natürlich bei Fox gesehen, Senderechte, wie viel Geld da über die Ladentheke geht. Das sind nicht mehr nur ein paar Millionen, das sind halt wirklich dann über mehrere Jahre verteilt insgesamt Milliardenbeträge, über die wir hier sprechen. Und ich glaube, das ist
tatsächlich... Network genauso. Ja. War ja auch über eine Milliarde. Ich muss da nur kurz einwerfen, das finde ich aber gerade das Interessante, weil das kannst du eigentlich nur so lange machen, solange dein Basisprodukt funktioniert. Und ich habe halt gerade das Gefühl, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist. Dass man denkt, ja, das Basisgeschäft, das geht schon. Und wenn das aber irgendwann mal ein bisschen wegbrechen sollte, und die Wahrscheinlichkeit ist halt immer da, egal welches Produkt du hast, dass einfach das Interesse nicht mehr da ist oder dass du halt die Leute zu sehr langweilst irgendwann. Wenn das wegbricht, dann hast du halt ein Problem. Und dann kann halt schon mal sein, egal wie hoch die Verträge waren mit Fox und so weiter, wenn die Ratings irgendwann zu weit runtergehen und unter so ein gewisses Limit, dann kannst du halt ganz schnell auch so eine Kettenreaktion haben. Also das kannst du nicht ewig so treiben, meiner Meinung nach.
Und du kannst vor allem auch nicht deswegen ewig so treiben, weil du nicht ewig alte Namen wieder zurückbringen kannst, die dann nochmal die Ratings wieder ankurbeln. Wir haben es oft gehabt, dass jetzt WWE, wenn man in Zugzwang gewesen ist, nochmal Legends Night oder sonst irgendwas angeschmissen hat, um einfach nochmal Quote zu ziehen. Und das hat überraschenderweise auch immer ganz gut funktioniert. Dann haben nochmal alten Säcke wie ich oder David nochmal eingeschaltet und haben gedacht, Mensch, cool, dass Stone Cold Steve Austin nochmal da ist, cool, dass die NWO nochmal da ist und nächste Woche waren sie halt eben wieder weg. Aber man konnte sagen, guck mal hier, wir haben Potenzial, auch bei einer schlechten Ausgabe von Raw vielleicht noch über die 2 Millionen zu ziehen. So. Und das Problem wird man aber irgendwann haben, dass das nicht mehr funktioniert. Man hat jetzt natürlich im Hinblick auf den SummerSlam mit Goldberg und John Cena 2 große Namen zurückgebracht, die den Mainstream ziehen werden. Zieht das? Ganz offensichtlich, wenn man sich zum Beispiel die Ticketverkäufe anschaut bei, für den SummerSlam vielmehr. Ne? Da sind wir ja in Las Vegas unterwegs und da sind jetzt schon 40.000 Tickets verkauft worden und ich glaube 45.000 passen insgesamt in die Arena rein. Also das ist schon eine große Nummer, gerade jetzt in der, naja, ich hätte gerade fast Post-Pandemic gesagt, aber ich weiß nicht, ob wir so Post gerade sind, wenn man sich...
Sagen wir einfach mal so Semi-Post. Irgendwie sowas. Ja, aber das Problem ist ja, was du richtig sagst, guck dir mal das Durchschnittsalter an von den Main-Events gerade im SummerSlam. Ja, klar. Das ist ja fast schon Opa-Wrestling. Naja, also nicht mies machen gesagt, aber...
Nein, aber stimmt.
Das zeigt einfach das Problem, in Anführungszeichen, bei der WWE, dass du halt einfach, außer Roman Reigns, wen hast du denn da als eigenen Star kreiert in den letzten Jahren?
Aber genau das meine ich ja auch so ein bisschen hier auf kurzfristige Denkweise, hast du natürlich völlig recht hier und so weiter. Aber wenn man längerfristig denkt und immer nur versucht, diese Peaks abzugreifen, ja, irgendwann hast du aber diese alten Stars nicht mehr, weil die dann doch nicht mehr zurückkommen wollen, weil sie, Gott bewahre, eventuell, ne, nicht mehr sind. Und du verpasst einfach die Gelegenheit, neue solcher Leute zu kreieren. Dann hast du halt irgendwann niemanden mehr, der diese Peaks kreieren kann. Und wenn dann eben noch die Qualität generell so weit nachlässt, dass die Leute das Interesse verlieren, dann ist halt wirklich, Polen offen.
Vor allen Dingen noch mit dem Zusatz, ja, Fanboy-Brille, aber jetzt hast du mit AEW eine Konkurrenz, die halt irgendwie sich gefunden hat und funktioniert. Das würde ich halt nicht unterschätzen. Das heißt, jetzt für mich ist es eine neue Situation als Wrestling-Fan. Wenn ich sehr gelangweilt bin, dann kann ich halt drüber gehen zu einer Show, die halt sich immer mehr etabliert und immer größer wird. Und gerade jetzt auch mit Live-Publikum was Besonderes ist. Und dann hast du halt noch CM Punk, Daniel Bryan. Allein deswegen finde ich dieses Timing von halt Bray Wyatts Entlassung so komisch, weil gerade Bray Wyatt und Strowman waren für mich die beiden, wo ich denke, ja, das waren doch fast schon Superstars. Da fehlt ja nicht mehr viel. Die kannst du noch ein bisschen pushen, dann hast du halt wieder da eigene Stars und jetzt lässt du die. Dann auf der anderen Seite halten, ich weiß, Vince sagt, es ist keine Konkurrenz, aber doch, es ist Konkurrenz, wenn man immer näher Richtung War kommt. Und sind wir mal ehrlich, jeder Fan guckt doch hundertprozentig, wenn CM Punk sein Debüt hatte, auf die Ratings und ja, denkt, oh, da könnte es War erwischen zum ersten Mal.
Ich will auch noch mal zu diesem Konkurrenzstatement davon Vince noch mal was erwähnen. Er hat ja im Conference Call, hat er ja gesagt, anlässlich der Quartalsberichte, hat er ja gesagt, dass er AEW nicht als Konkurrenz ansieht, weil sie auch nicht auf dem Stand von der WCW sind. Aber, da muss ich auch ganz klar sagen, das ist natürlich auch wieder der Rückgriff, ne, weil das hat damals Vince McMahon bzw. WWE hat damals natürlich den Monday Night War gewonnen, so nach dem Motto, guck mal, die sind noch nicht mal da, wo die die Verlierer damals gewesen sind. Die sind eigentlich noch darunter. Das ist aber eine ganz typische Art und Weise, wie Vince McMahon schon immer Politik gemacht hat. Der hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, nee, also die machen ja gutes Produkt, Hut ab irgendwo, sondern der hat seit jeher die harten Bandagen angelegt, wenn es um Konkurrenz geht. Dass er da überhaupt schon das Wort Konkurrenz in den Mund nimmt und da eine Parallele mit WCW zieht, auch wenn es auf dem Papier eine negative Parallele ist, so ist es doch eigentlich schon ein Zugeständnis dafür, dass es als Konkurrenz ansieht. Und es gibt ja dann auch diverse ausreichend vorhandene Beispiele dafür, dass WWE versucht, gegen AEW zu schießen und da entsprechend gegen zu reagieren, wie er das eben auch schon getan hat.
Aber trotzdem die Frage, habt ihr momentan nicht auch das Gefühl, dass vom Timing her das eigentlich so ist, dass mein Smackdown ist absolut okay, kann man sich gut angucken. Wow, finde ich halt furchtbar. Und
ich wollte es gerade sagen.
Ich habe bei beiden Sendungen trotzdem das Gefühl, außer halt diesen Hauptfäden, dass halt seit Monaten, eigentlich ist es Stagnation. Ob ich jetzt einschalte oder zwei Monate später einschalte, eigentlich passiert da nicht wirklich viel, weil 50-50 Booking eigentlich hat nichts in der Bedeutung. Dass es gerade sich so anfühlt, als würde man halt wirklich, ohne es zu merken, die Fans rüberschicken, zur Konkurrenz zu sagen, ey, vielleicht wirst du da glücklicher und da wird man vielleicht sogar glücklicher.
Mella, willst du zuerst?
Ich muss gestehen, also Raw bockt mich halt wirklich gar nicht mehr. Es ist wirklich einheitsbrei und ja, wir hatten es ja vorhin auch schon drüber, hier, dass es gerade geil ist, dass es so viel Raum für Spekulationen lässt und dass man nicht weiß, was passiert. Und das ist ja das, also das habe ich immer am Wrestling gefeiert. Ich wusste nicht, okay, ist die Woche mein Lieblingswrestler mit auf der Card oder nicht? Kommt vielleicht jemand zurück? Gibt's ein spontanes Match gegen den und den? Und das fand ich immer cool, so ein bisschen in der Luft hängen zu lassen. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ne, ich schalte ein und ich weiß ganz genau, was passieren wird. Und das nervt mich einfach nur noch. Und ja, das brauche ich mir eigentlich fast nicht angucken. Und ja, es ist doch so.
Es ist eben auch so, weil im Zweifelsfall, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, was passiert. Doch, du weißt, was passiert. Nämlich eigentlich genau dasselbe wie letzte Woche.
Ja, richtig. Genau.
Mit kleinen Nuancen irgendwo.
Genau, also es reicht theoretisch, wenn ich da alle paar Wochen mal einschalte, es reicht theoretisch sogar, also in Bezug auf Raw, wenn ich mir eigentlich nur die Pay-Per-Views gebe, weil ich kriege ja sowieso noch ein Highlight-Video davor geschnitten vor's Match. Also im Prinzip brauche ich Raw nicht mehr gucken.
Es ist eigentlich so, ich bin ja ein fleißiger GZSZ-Gucker und selbst da passiert mehr, muss man dazu sagen. Aber man folgt eigentlich fast noch viel, viel stärker diesem Soap-Prinzip, dass du eigentlich alles so langsam erzählst und so oft wiederkäust, damit auf jeden Fall auch der dranbleiben kann und damit der auch die Geschichten versteht, wenn es Geschichten gibt, der vielleicht nur alle zwei Wochen, vielleicht nur die YouTube-Schnipsel, vielleicht nur die Berichte liest oder die Ergebnisse, damit du irgendwie jeden da irgendwo ins Boot holst. Und im Endeffekt, Mella hat vollkommen recht, wenn man möchte, dann reichen auch vollkommen die Pay-Per-Views aus, weil da gibt's ja dann auch schon vor den Matches immer 5 Minuten Trailer, die die Fäden nochmal zusammenfassen. Und die sind im Zweifelsfall besser angelegt als ich überlege gerade, 4 Wochen mit 3 Stunden oder 2,5 Stunden Abzüge mit abgezogener Werbung, also mit sehr vielen Stunden vom Fernseher. Dann schauen sich wahrscheinlich viele dann lieber die YouTube-Schnipsel an, hören lieber Podcasts wie uns zum Beispiel oder wie gesagt, schauen dann erstmal die Zusammenfassung bei den Pay-Per-Views, weil, das muss man ja auch sagen, die Pay-Per-Views zuletzt, die waren alle nicht schlecht. Also Money in the Bank war gut und auch WrestleMania war gut, selbst WrestleMania Backlash war nicht absolute Grütze. Also von daher, daran hapert es nicht, sondern es hapert wirklich an den Weeklies. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja auch, dass wir jetzt in Chicago ja auch, wo jetzt die letzte Episode von Raw stattgefunden hat, ja auch sehr lautstarke Gegenreaktionen gehört haben. Also da gab es dann auch We Want Wyatt Chance, es gab CM Punk Chance. Und wie David gerade richtig gesagt hat, man hat natürlich so die Vermutung, dass diese Wrestler, die jetzt gehen und woanders aufschlagen, die nehmen ja jemanden mit. Es ist ja nicht so, als ob das eine leere Personalie wäre, sondern die haben ihre Fans. CM Punk, auch wenn der natürlich nach seinem UFC-Ausritt irgendwo da jetzt nicht unbedingt mehr, vielleicht nicht mehr ganz so hoch angesehen ist, natürlich als noch vor einigen Jahren, aber trotzdem ist da noch jemand, den will man noch mal im Ring sehen.
Und Daniel Bryan.
Bitte?
Und Daniel Bryan auch noch.
Genau, Daniel Bryan auch, ne? Über Adam Cole müssen wir jetzt gar nicht sprechen, was mit dem wäre, wenn der jetzt auf einmal sagen würde, nee, übrigens, ich habe keinen Bock, bei euch hier noch einen Vertrag zu unterschreiben. Ich gehe zu meiner Brit hier. Ich gehe zu Dr. DMD und dann ab die Post. Dann taucht der auf einmal auch auf, nur mal so als ein Beispiel. Und da sind ja auch Köpfe gerollt infolgedessen. Da ist ja der gute Cayman Chiman entlassen worden, der ehemalige Senior Director of Talent Development. Den hab ich noch vor einigen Jahren hier in Köln interviewt, beim Tryout damals. Also,
aber das kann ja auch nicht sein, dass du hast einen Wrestler und du weißt nicht, von wegen der Vertrag läuft jetzt aus. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich peinlich. Also das ist speziell.
Das ist ein Job. Das muss man halt mal eben so sagen. Der muss halt eigentlich muss der halt immer eine Notiz an seinem Rechner haben, die so bling, bling. Übrigens, Adam Coles Vertrag endet in einem Monat. Wegklickt. Weißt du, so wie morgens früh so. Noch 5 Minuten schlafen, noch 5 Minuten.
Ja, mal ganz ehrlich. Also die werden ja wohl mit irgendeinem Programm arbeiten. Und bei Programmen kannst du Fristen einsehen. Und wenn der nicht jemanden hat, eine Sekretärin oder so, wahrscheinlich, ja, dann muss er halt selber mal gucken. Also ja, das verstehe ich wirklich nicht. Also ich arbeite ja selber im Büro und so und ich kenne mich da mit so einem Programm aus und da kannst du Fristen anlegen. Dann drückst du ein Knöpfchen, wo dann steht Adam Cole Vertrag bis so und so und dann poppt diese Frist auf, wenn die Form ablaufen ist. Du kannst dir nur eine Vorfrist und alles anlegen. Also ich verstehe das nicht.
Ja, aber das macht mich gerade echt wütend. Das passt halt in dieses Fanbild von uns Internet-Smart-Marks, dass halt dieses Haupt-Wrestling-Produkt eigentlich der WWE nicht mehr so wichtig ist, wenn du halt genauso weißt, wie bei Aleister Black mit der, eigentlich hast du ja diese 90-Tage-Frist.
Ja,
dass man stimmt, ihn hochgezogen hat und halt das nicht auf 90 Tage verlängert hat. So diese Kleinigkeiten momentan, er ist halt eigentlich blöd, aber hast halt das Gefühl, als Smart-Mark kriegst halt eine immer breitere Brust, weil eigentlich alles, was passiert, bestätigt dich.
Wobei ich halt auch... Entschuldigung, wobei ich halt auch wirklich sagen muss, also wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, hier mit dem Ersetzbarsein. Und das Ding ist, also wir sind ja in der Entertainment-Branche und das Schlimme ist, auch wenn man es als Fan manchmal nicht wahrhaben möchte und auch als Wrestler, man ist leider ersetzbar. Man ist jederzeit ersetzbar, manche mehr und manche weniger. Aber ich kenne das, also nach ein paar Wochen, bei manchen schreit kein oder kräht kein Hahn mehr danach. Es ist einfach so. Das ist bei Schauspielern so, das ist bei Sängern so. Und es ist halt auch leider bei Wrestlern so.
Allerdings muss ich da mal kurz was reingrätschen. Das stimmt total. Jeder Wrestler ist ersetzbar und auch jeder Mitarbeiter ist theoretisch ersetzbar. Allerdings machst du das nur normalerweise, wenn du halt Leute hast, die halt die Leute auch ersetzen können.
Ja, klar.
Und wenn du halt
eigentlich, im Normalfall.
Ja, und du hast halt momentan, hast im Roster eigentlich nicht viele absolute Superstars, sondern du schmeißt halt die raus, die eigentlich Strowman hatte ja einfach seine Momente, wo du dachtest, ja, das ist so, könnte sogar das Face der Company sein. Oder
ja, die haben doch jetzt Omos.
Oder ein Fiend. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist nach dem Motto, ja, jeder ist ersetzbar, wir können jemanden ganz schnell pushen, hat man nur halt in den letzten Jahren nicht geschafft. Und zeitgleich hast du halt auf der anderen Seite die Company, muss man auch mal ehrlich sagen, die AEW muss nicht jeden aufnehmen. Ich sehe Bray Wyatt auch nicht bei AEW momentan. Ich bin auch kein Fan davon, dass bei jeder Entlassung gesagt wird, ey, alle zu AEW. Aber trotzdem hast du halt irgendwie das Gefühl, aus Fansicht, mal nicht vom Wirtschaftlichen her, dass irgendwie dieser It-Faktor beim Wrestling oder dieses, wo ist der heiße Scheiß in Anführungszeichen ist, dass dieses Pendel gerade vollkommen in eine andere Richtung geht.
Ja, dass das nicht klug von WWE ist, da jetzt einfach Leute zu entlassen, weil sie denken, dass die sind ersetzbar, ist klar. Aber es ist halt, im Grunde ist das halt die Denkweise und es ist auch oft wahr. Nur dann solltest du eben, wie du schon gesagt hast, auch den Backup haben.
Und das Ding ist ja auch, dass die Leute, die dann weggehen, auch noch Fans mitnehmen. Weil auch da, klar, vielleicht innerhalb der Promotion, da krähen die dann da nicht mehr nach, also im Gegensatz zu den Fans in Chicago, die sehr laut gekräht haben, wen sie gerne sehen würden. Aber zugleich ist es ja heutzutage auch so, dass die Wrestler auch mehr Möglichkeiten haben, sich noch im Gedächtnis zu halten, eben durch Social Media und diverse andere Optionen irgendwo. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu früher, wo einfach ein Wrestler, wenn der nicht mehr bei WWF zu sehen war, ich benutze jetzt bewusst das Wort WWF, dann war der halt weg irgendwo. Ne? Klar, als dann die WCW aufgekommen ist, hat man gesagt, oh, guck mal, der ist bei der WCW gelandet, huch. Na, aber für mich war es damals so, als irgendwie, keine Ahnung, als da irgendjemand Anfang der 90er abgehauen ist, da habe ich mich zwar gefragt, wo ist denn der abgeblieben? Aber dann hat man das akzeptiert. Heutzutage ist das anders. Da guckt man mit, wo der hingeht.
Da ist es ja auch wiederum, also merke ich bei uns bei MannTV, es gibt halt viele Wrestler, wo wir Fans sagen, ja, total, der ist da. Aber es gibt nur wenige Wrestler, die halt eigentlich auch der Mainstream kennt, der nicht so Wrestling-affin ist. Und dazu gehört halt zum Beispiel ein Fiend, der ist halt schon mal irgendwie bekannt. Den siehst du auch mal auf einer Bild-Startseite und so. Und selbst ein Daniel Bryan. Und da finde ich halt dieses Timing so komisch, weil das sind halt ausgerechnet die Namen, auch ein CM Punk, die halt jetzt quasi die Seiten wechseln, in Anführungszeichen, die eben genau diesen Mainstream ein bisschen mitnehmen können. Also eigentlich stärkt man ja die Konkurrenz gerade durch das Handeln.
Ja, und was ich gerade auch noch ansprechen wollte, da habe ich fast meinen Gedanken gerade eben verloren, und es ist auch was gerade eben David angesprochen hat, man sieht derzeit sehr offensichtliche Fehler und sehr offensichtliche Veränderungen innerhalb der Strategie von WWE. Also Fehler haben wir gerade angesprochen, Adam Cole, Aleister Black, so ganz offensichtliche Geschichten, die da, wenn man so ein bisschen die Dirt Sheets irgendwie durchforstet, die einem da ins Gesicht springen. Wir haben aber auch gemerkt, dass noch vor gar nicht so allzu langer Zeit, also wenn wir knapp 2 Jahre zurückgehen, da hat WWE noch auf Teufel komm raus versucht, mit Talent zu verlängern und da wirklich auch hoch dotierte Verträge angeboten. Also nur so als ein Beispiel, dass da die Good Brothers, Gallows und Anderson, ja einfach mal hier einen mehrjährigen Vertrag mit $500,000 Festgehalt irgendwie da unterschrieben haben. Auch FTR ist ja dieser Vertrag angeboten worden damals. Und selbst andere Leute, Maria und Mike Kanellis, die haben einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben mit $500,000. Also da hat man versucht, alles von AEW fernzuhalten, was nicht nied- und nagelfest gewesen ist. Und plötzlich geht man in genau die andere Richtung. Und jetzt muss man sich da eben fragen, so, warum macht man das denn?
Ne? Und die Frage ist, wie viel hat Nick Khan damit zu tun?
Genau. Ne? Hat nichts, übrigens, bevor wir das irgendwie jetzt aufkommen, Nick Khan hat nichts mit Tony Khan zu tun. Nick Khan ist natürlich bei WWE aktuell und der ist der President and Chief Revenue Officer. So, das bedeutet, dass er quasi für die Umsätze damit verantwortlich ist und er ist vor allem, wenn man sich so die Pressemitteilung durchliest, die anlässlich seiner Einstellung, das war im Mai vergangenen Jahres, wenn man sich das durchliest, da kommt dann schon sehr gut raus, wofür man ihn geholt hat, nämlich zu optimieren der Einnahmen. Also da wird ein Vince McMahon zitiert, der hier nochmal betont, wie gut die Verhandlungen von Nick Khan gelaufen sind, dass durch ihn die Mediaeinnahmen extrem gestiegen sind, um das 3,5-fache, um genau zu sein, der Nick Khans Management-Stil extrem schätzt und all das, was eben damit zusammenhängt. Und er sagt, dass das genau zu dem passt, was WWE in Zukunft ausmachen soll. Das ist eigentlich momentan die interessanteste Figur neben Vince McMahon, weil im Endeffekt viele der Personalentscheidungen, die gerade gefällt werden, die laufen über Nick Khan. Und David, du hast den Namen gerade hier reingeworfen und der wird jetzt ja auch langsam zu einer, ist das schon ein Feindbild für manche Wrestling-Fans geworden?
Feindbild nicht unbedingt, aber es ist so jetzt der personifizierte Grund für die Entlassungen, weil da ist halt jemand, wo du das Gefühl hast als Fan, den geht's halt wirklich nur um nackte Zahlen. Das machen Großunternehmen gerne mal, die halt jemanden dazu und gerade Aktienunternehmen, um halt sich zu frisieren. Und frisieren heißt einfach nur in kurzer Zeit die Zahlen so aufblähen, bis du geht nicht mehr. Und eigentlich machst du es immer, muss man auch ehrlich sagen, wenn du einen Verkauf anstrebst, um halt deine Zahlen zu pushen. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn ich eine Firma habe und ich weiß, da ist ein Verkauf, der im Raum steht, dann bläst du die Zahlen so auf, wie es nur geht. Und das ist dann halt immer Kostensparen. Dann kommen halt auch, wie bei Deutsche Bank oder so, so Infos wie, ja, 5000 Leute entlassen, Aktienkurs explodiert. Jo, schade. Und Nick Khan ist halt so jemand, den du halt als Fan genau so siehst, von wegen der herzlose, geldgierige Typ. Aber das ist halt genau sein Job. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Unterschied. Ich glaube, ein Vince McMahon würde von alleine nicht, so professionell er ist oder so sehr dem Geld nahe steht, ist er ja immer noch irgendwo dem Wrestling verbunden. Und das hast du, glaube ich, vom Gefühl her bei Nick Khan nicht. Bei ihm siehst du halt nur die nackten Zahlen. Und er denkt sich dann einfach nur, ein Wrestler kostet so und so viel. Ist das in unserer Bilanz positiv oder negativ? Ist der Kosten-Nutzen-Faktor vorhanden oder nicht? Und ich glaube, das ist halt, was wir in den letzten Monaten sehen oder Wochen sehen, das ist halt wirklich Nick Khans Handschrift. Und ich glaube, das geht auch noch so weiter, wenn man halt wirklich, es wird so weitergehen, dann wäre es aber auch ganz klar, man möchte verkaufen. Man hat nur noch dieses eine Ziel, die ganz kurzfristiges Denken, nächste 1-2 Jahre und dann halt aufblähen, bis es geht mir, und dann verkaufen. Und dann ist halt auch egal, was man hinterlässt. Da kannst du auch Schutt und Asche hinterlassen. Du möchtest einfach nur einen wirtschaftlichen Wert hinterlassen.
Das ist eben so ein bisschen die Frage. Ne? Diese Frage haben wir uns schon vor einigen Wochen gestellt, nämlich bei der letzten großen Entlassungswelle, wo Aleister Black und Braun Strowman mit dabei gewesen sind, wo man ja auch zum Teil beispielsweise auch die Damendivision ja sehr hart ausgedünnt hat, was man jetzt bei SmackDown natürlich stark gesehen hat, als dann auch noch Bayley ausgefallen ist, wo plötzlich, ja, oh mein Gott, wir müssen Carmella in den Main-Event stellen oder sonst irgendwas. Die passt absolut ins Titelgeschehen, auch wenn die vorher überhaupt nichts damit zu tun hat, ne, und da gar nicht hingehört. Egal. Und dann holt man eben Toni Storm hoch, vollkommen Holter die Polter, die auch da nichts zu tun hat. Also ganz merkwürdig. Und dann entsteht eben Hotshotting, wie man so schön sagt. Ne? Man muss schnelle Ergebnisse liefern, man muss irgendwie improvisieren, man muss schnelle Entscheidungen treffen und dadurch wird Personal nicht richtig vorgestellt, neues Talent wird nicht richtig vorgestellt, Zuschauer reagieren nicht drauf und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch bestimmte Pushes und De-Pushes noch viel, viel schneller wieder eingestampft werden, als das eben vorher der Fall gewesen ist. Ich finde diese Gerüchte mit den Verkäufen, die sind natürlich hochinteressant. Die wurden ja später von verschiedenen Seiten dementiert. Ich würde die aber derzeit tatsächlich nicht ganz ausschließen. Ich bin aber tatsächlich eher immer noch auf der Schiene, dass man inzwischen bei dem WWE-Management denkt, dass das eigentliche Personal, was man da hat, dass das egal ist und dass die Marke größer ist als all das, was man quasi hier in den Ring wirft und was man da hinbringt. Und dass die Marke quasi so groß ist, dass man damit auch entsprechende Reichweite erzielt. Weil man, klar, die Ratings schrumpfen und man hat ja auch gehört, dass beispielsweise Fox und USA auch sehr unzufrieden damit sein sollen, dass eben Leute wie Daniel Bryan und dass Leute wie der Fiend, der eine Attraktion gewesen ist, haben wir schon im Video gesagt, dass der eine Attraktion war und dass die nicht mehr da sind. Weil, sind wir ehrlich, du sagst hier, wir wollen das geile Programm, wir wollen den geilen Scheiß haben, wir wollen eure Topstars haben und dann werden die halt einfach mal so entlassen.
Ne, aber guck mal, das kannst du ja auch nicht ewig machen. Die nächsten Verträge, die kommen, oder die nächsten Deals, die können nicht mehr so groß sein. Zumindest nicht die TV-Deals. Das ist unmöglich, weil die Ratings gehen niedriger, die sind niedriger als damals zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse. Und wenn du halt deine Stars wegschickst, ja, dann hast du halt diese Peaks, kannst versuchen, das noch irgendwie ein bisschen aufzufangen, aber ist wie bei Serien, wenn da die ganzen großen Gesichter verschwinden, dann war es das. Und das ist halt das, was ich meine, weshalb ich halt denke, so ist das so der Anfang vom Ende. Das heißt jetzt nicht, er wird WWE sterben, sondern einfach nur das Produkt, was wir Fans im Fokus haben, sind ja die Wrestling-Shows. Und ich glaube, da geht der Fokus halt immer weiter weg. Und die Frage ist halt, geht der halt komplett weg? Weil wenn man halt danach geht, ja, ist ersetzbar, jeder kann rein, ist doch egal, ob es halt Frau XY oder Frau AB im Main Event steht, ist der Pustekuchen, wir haben doch Kosten gespart. So funktioniert ja Wrestling eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, ne? Mella, wie siehst du diesen Kurswechsel, gerade was diese Vertragssituation angeht? Es ist auch was Eric Bischoff in seinem 83 Weeks Podcast aufgegriffen hat, der auch gesagt hat, noch vor einiger Zeit hat man gedacht, Vince McMahon hat Angst davor, dass Wrestler zur AEW gehen. Jetzt plötzlich hat man das Gefühl, dass WWE Talent an AEW verfüttern würde. So hat er es eben gesagt, wie ein Feeder-System sozusagen. Ne? Und er sagt, oh, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und er hat da kein Bauchgefühl für, was bei Eric Bischoff ja auch schon mal ganz merkwürdig ist, weil der normalerweise um keine Äußerung da irgendwo verlegen ist. Und er versteht halt auch nicht genau, worum es da geht. Aber er sieht vor allem da auch einen Vorteil von AEW. Wie siehst du diesen Kurswechsel bei WWE? Und siehst du darin einen Vorteil für WWE?
Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich sehe, was Vince McMahon sagen möchte, wenn er eben meint, unsere Marke ist größer als ja das Produkt, der Inhalt. Weil, also, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, guckst du Wrestling, beziehungsweise, ne, was guckst du so im Fernsehen, würde er nicht sagen, ich guck Wrestling, sondern er würde wahrscheinlich sagen, ich guck WWE.
Ja.
Also auch wenn ich Leute auf der Straße eben reden höre, dann fällt selten das Wort Wrestling, sondern da fällt das Wort WWE. In dem Sinne muss man Vince McMahon wahrscheinlich ein bisschen Recht geben. Ne, die Marke ist mittlerweile größer als das Produkt, was es eigentlich beinhalten sollte. Und im Wrestling muss oder müssen auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, wenn man damit Geld verdienen möchte. Es ist einfach so, man kann nicht nur auf die emotionale Komponente hören, man kann nicht nur auf die Fans hören, sondern manchmal müssen es auch die nackten, blanken Zahlen sein, wenn man als Company überleben möchte, wenn man Geld verdienen möchte. Ja, Punkt. Aber, jetzt kommt das ganz große, fette Aber. Was da gerade passiert, also welche Leute eben entlassen werden, ohne dass man eben adäquaten Nachschub hat, was ich ja auch vorhin schon mal angesprochen hatte, das ist wirklich absurd. Und ich verstehe es einfach nicht. Weil auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute damit zu AEW quasi schon getrieben werden. Also gerade wenn man diese ganzen Gerüchte hört, die sich eventuell bewahrheiten werden, eventuell nicht, wir werden das noch sehen. Diese Spekulationen, habe ich ja auch schon gesagt, die machen das doch erst aus. Und solche Namen eben zu entlassen, wie auch einen Strowman, der schon so lange im Main Event stand und dahin auch gepusht wurde und man endlich mal wieder einen einigermaßen vernünftigen Big Man hatte, was man ja gefühlt die ganzen Jahre wollte. Und jetzt hatte man den. Und den von heute auf morgen zu entlassen, das geht nicht in meinen Kopf. Und das geht mir bei ganz vielen anderen Entscheidungen auch so. Und wie gesagt, das mag kurzfristig die Zahlen polieren. Und das mag auf dem Papier gut aussehen. Aber ich glaube nicht, dass sich das längerfristig lohnen wird. Weshalb vielleicht wirklich der Verkauf doch eine gar nicht so absurde Idee ist, wie er eventuell erscheint.
Zumal du ja bewusst deine eigene Marke eigentlich schwächst. Sagen wir zum Beispiel, Star Wars ist auch eine riesige Marke. Wenn du aber 40 Mal einen Han Solo-Film raushaust, der schlecht ist,
oh Gott.
Dann machst du die Marke und den Ruf der Marke ja auch kaputt. Und dasselbe sehe ich halt aus Wrestling-Fan-Sicht bei mir genauso, wenn halt WWE irgendwann gar nicht mehr oder kaum noch die großen Namen hat oder halt das Produkt mich zu sehr langweilt und dann halt eine WrestleMania kommt mit einer Card, die mich gar nicht mehr juckt, wo ich vielleicht sogar nicht einschalte, dann ist für mich halt diese Marke auch extrem beschädigt. Und eigentlich, wenn du ja eine Marke hast, die für sich steht, die größer ist als das eigentliche Produkt, musst du ja trotzdem dafür sorgen, dass du die Marke stärkst. Und ich habe halt gerade das Gefühl, die Handlungen, die jetzt vollzogen werden, die schwächen die Marke, beziehungsweise sie treiben halt dich, Anführungszeichen, zur Konkurrenz. Du siehst es halt gerade bei AEW, bei den Ratings, das ist immer noch weg von Raw und SmackDown. Aber wenn wir ehrlich sind, als die gegründet wurden, haben wir gedacht, ja, gib denen mal ein paar Jahre. Das wird echt lange dauern, bis sie in die Regionen kommen. Und jetzt siehst du halt bei der werberelevanten Zielgruppe, oh, es geht immer näher. Und wir alle wissen doch oder spekulieren halt, wie gesagt, drauf, wenn CM Punk debütiert, könnte es jetzt schon so weit sein. Das ist viel, viel eher, als wir gedacht haben.
Was glaube ich aber auch das widerspiegelt, was wir schon angesprochen haben, dass gerade die eingefleischten Wrestling-Fans auch eine Alternative gesucht haben. Wir hatten natürlich am Anfang von AEW Dynamite auch Quoten, die jetzt quasi so in der Region der ganz, ganz schlechten Raw-Ratings irgendwo da mitfischen. Aber man hat vor allem erstmal gesehen, dass sich AEW stabilisiert hat, sprich, dass auch AEW einen harten Kern hat und selbst dann bei den wechselnden Timeslots und wechselnden Sendeplätzen hier wirklich dann auch einschaltet. Das finde ich auch ganz interessant. Ich finde aber auch eben interessant die Frage, die wir hier so als Untertitel quasi für den Podcast gestellt haben, in dem Sinne, ob man quasi die Fans zu AEW treibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass das, was jetzt gerade passiert, dass das noch eine positive Auswirkung auf AEW haben wird, weil man eben immer mehr Fans vor den Kopf stößt. Man ist emotional bei den Wrestlern dabei. Mella hat gerade gesagt, man kann nicht nur über die Emotionen gehen. Das stimmt. Man muss auch gucken, dass man wirtschaftlich arbeitet. Aber die Zuschauer, die sind emotional bei den Wrestlern. Gerade jemand wie Daniel Bryan, WrestleMania 30, ne, das Yes-Movement, Emotion, CM Punk, der Summer of Punk, den wir gehabt haben, pure Emotion. Von mir ist auch das Debüt des Fiend, wenn Bray Wyatt irgendwann rübergehen sollte. Ich hoffe auch nicht, dass er sofort geht oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass du mit jedem Wrestler, den du entlässt, auch so ein bisschen, also einen Teil Identifikation irgendwo verlierst. Und ich glaube auch, dass dann, wenn zu viele bekannte Gesichter weg sind, dass du dann entweder einen großen Umbruch haben musst, das ist vielleicht auch so eine Frage, ob es den geben wird. Sortiert man vielleicht einfach stagnierende Charaktere aus, um mit denen, die man hat, irgendwas Neues, Großes anzufangen, David. Ist das vielleicht der große Plan dahinter? Hat man gesagt, Mensch, der Fiend, der ist doch tot gelaufen. Den Daniel Bryan, da weiß man eh nicht mehr genau, wie lange der noch kann. Und der hat ja auch gesagt, er will lieber Vater sein und er will noch woanders catchen. Naja, gut, haben wir ihn noch mal für ein WrestleMania Main Event hier benutzt irgendwo, um da noch mal ein gutes Match und gute Quote zu ziehen. Aber jetzt können wir die nicht mehr gebrauchen. CM Punk ist eh ein Stinkstiefel. Der soll einfach mal da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Der kann da hingehen, wo er will. Das gab's ja sogar wirklich die Gerüchte, dass man das gesagt hat, dass CM Punk ja unbequemer Charakter ist und da soll mal AEW schauen, wie sie mit dem klarkommen und so weiter und so fort. Wir haben noch viele andere, die ja gewechselt sind. Aber glaubst du, dass man hier vielleicht bei WWE auch einfach einen ganz, ganz krassen einen ganz, ganz krassen Generationenumbruch macht, ohne dass man das so sieht, weil so viele alte Männer im Main Event stehen?
Ich glaube, das hat man halt nicht vor. Weil sonst hätte man das halt schon ewig machen können. Du hattest so viele Leute, die du im Roster halt auch hast, die du hochgezogen hast, mit denen du nichts gemacht hast. Es lag ja nicht an den Wrestlern. Es liegt ja auch nicht daran, ein Fiend, dass der stagniert oder sonst was. Es liegt auch nicht an Ricochet, dass der halt einfach mal gar keine Rolle spielt. Und die Liste kannst halt ewig weiterführen von Booking-Entscheidungen, die halt gar keinen Sinn ergaben oder wo halt Leute auf der Stelle standen, keinen Schritt nach vorne machen. Keith Lee oder so als Beispiel. Das liegt nicht an den Wrestlern. Und ich glaube, klar, ich würde es mir wünschen, wenn WWE da einen Plan hat, von, ey, wir machen jetzt echt mal einen Cut und dann halt mit den günstigeren Wrestlern, da bauen wir richtig was auf, aber das siehst du ja halt gar nicht. Und deswegen, ich glaube eher, dass man die Marke WWE, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist. Dass das so ein Selbstläufer ist, dass man sich nicht mehr so anstrengen muss, auch bei War, du hast ja immer noch, wenn man ehrlich ist, die Ratings sind nicht gut, aber sie stürzen ja nicht weiter ein, obwohl das Produkt halt eigentlich nicht besser wird. Also ich würde damit rechnen, eigentlich müssen die Ratings mal langsam immer weiter nach unten gehen, tun sie nicht. Du hast deine feste Fanzahl, den harten Kern. Und ich glaube, darauf verlässt man sich ein bisschen zu sehr. Und ich glaube auch, das ist Spekulation natürlich, wie alles, man unterschätzt wirklich diesen Moment oder dieses Momentum, was entstehen kann für AEW. Das heißt jetzt nicht, ah, AEW macht WWE platt, aber wir haben es halt damals schon mal erlebt. Und gerade bei einer jungen Zielgruppe, wenn dieser Kick einmal da ist, dass ein Produkt uncool ist und was anderes cool, dann egal bei welchem Produkt, egal ob Wrestling oder auch bei anderen Sachen, die auf den Markt gebracht werden, sei es halt Bubble Tea oder sonst was. Ja, das ist halt ein Beispiel. Wenn irgendwas der heiße Scheiß ist, dann hast du ein mega Problem. Und wenn du dich aber darauf verlässt, dann war es das. Dann ist das ganz schnell uncool und uncool will halt keiner mehr gucken. Dann höchstens noch die ganz, ganz alten Fans, aber auch die wissen, irgendwas anderes ist besser und hipper. Und, oh Gott, ich klinge wie ein alter Mann, ich bin auch einer. Aber es ist halt einfach so. Und ich habe das Gefühl wirklich, dass man sich da zu sicher ist, dass man denkt, ey, wir kennen doch das Geschäft, es hat doch Jahrzehnte vom Booking her so funktioniert, von der Umsetzung, die Fans schlucken es ja. Und ich glaube einfach, dass man diesen Zeitgeist da nicht mehr mitkriegt. Und da könnte sogar wirklich, ja, wieder personifiziert, aber so Vince und Nick Khan, ich glaube, die sind halt richtig gute Business-Leute, aber ich glaube, die sind halt gar nicht mehr am Puls der Zeit. Und ich glaube, das Ganze könnte wirklich sehr, sehr schneller in eine andere Richtung pendeln, als wir sogar selber denken hier bei Headlock.
Nick Khan ist ja auch kein Wrestling-Mensch oder sonst irgendwas, ne? Der ist natürlich auch ein reiner Business-Mensch, wie du schon richtig gesagt hast. Mella, was muss AEW jetzt machen, um das auszunutzen, was jetzt gerade bei WWE passiert? Weil man merkt schon, ich habe gerade angesprochen, es gibt negative Reaktionen bei den Veranstaltungen, es wird wieder mit Toneffekten gearbeitet, die man manchmal falsch einstellt.
Boah, das war so peinlich.
Ja, jetzt hat jemand auf den falschen Knopf gedrückt. Aber Mella, was muss AEW jetzt machen? Also wir haben Rampage, steht jetzt in der kommenden Woche vor der Tür. Wir haben den First Dance, wir haben All Out. Also was muss AEW tun, um jetzt gerade von dieser erneuten Krise, ich habe manchmal das Gefühl, David, wir sprechen seit 5 Jahren über die WWE-Krise, aber es ist halt so ein fünfjähriges Dahinsiechen gerade, oder?
Genau, das ist es ja. Es ist ja keine Krise. In dem Sinne ist einfach nur in dahin vegetieren, wo wir einfach denken, ey, komm doch mal aus diesem Loch raus.
Ich habe das Gefühl, ich schreibe jedes Jahr einmal WWE in der Krise und dann so, wenn es ein bisschen besser wird, so, WWE im Aufwind und dann
sagen wir einfach Stagnation.
Ja, genau.
Alles wie immer.
Mella, zurück zur Frage. Was glaubst du, muss AEW tun, um jetzt wirklich diesen, wie David gesagt hat, das Pendel schwingt, gerade so ein bisschen vielleicht in Richtung ausgeglichen oder sonst irgendwas, was muss AEW tun, um das jetzt zu nutzen?
Ja, ich habe das Gefühl, AEW muss gar nicht so viel anders machen, weil die schon echt viel richtig machen. Weil AEW versucht, Stars zu kreieren und aufzubauen. Also mein Lieblingsbeispiel ist mit unter anderem Britt Baker, die man einfach geschafft hat, zu einem Superstar in der Frauendivision zu machen, was ich nicht hätte kommen sehen. Und die ist so ein Baustein der Frauendivision geworden, also eine der Säulen. Und wie gesagt, das habe ich nicht kommen sehen und das überrascht mich positiv. Und ähnlich geht's mir bei ganz vielen anderen, weil die haben am Anfang ganz viele frische Gesichter geholt, die viele Leute wahrscheinlich gar nicht kannten und haben es geschafft, durch Charakterentwicklung, durch Storylines, durch Matches, diese Charaktere so zu etablieren, dass man sie nicht aus dem Kopf bekommt. Also zum Beispiel ein MJF ist auch ein super gutes Beispiel. Ein Jungle Boy hat mir persönlich vorher fast gar nichts gesagt und war dann geschockt, als ich gehört habe, das ist der Sohn von Luke Perry. Das war noch die Krone auf dem Ganzen. Und ich gucke den richtig, richtig gerne mittlerweile. Und solche Sachen und auch die Themes. Auch da ist ja auch WWE gefühlt in den letzten Jahren echt lazy gewesen. Wir hatten es da ja auch schon drüber, beziehungsweise gibt es ja auch einen ganzen Podcast zu, hier bei Headlock. Auch da ist AEW einfach viel innovativer. Ich habe das Gefühl, die trauen sich mehr und die haben aber auch nicht so die Angst davor, Fehler zu machen. Ich meine, ja, der Bump von Jericho vom Käfig sah nicht geil aus, aber sie haben es versucht. Okay, dann lernen die. Und das Ding ist aber, die lernen aus den Fehlern. Ich habe das Gefühl, WWE lernt nicht mehr aus Fehlern, sondern ja stagniert eben und denkt sich so, ja, was wissen schon die dummen Fans? Wir machen das jetzt wie die ganzen Jahre davor. Hat ja super funktioniert. Es klappt doch immer noch. Und sie lernen einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass AEW da einfach deutlich offener für ist, sich zu entwickeln. Und genau das ist jetzt gerade wichtig und richtig. Du hast vorhin hier den Puls der Zeit angesprochen. Und ich sag mal so, Vince McMahon ist ja so ein bisschen das Sinnbild des alten weißen Mannes. Und genau das spiegelt sich eben so ein bisschen in der Company wieder. Von daher glaube ich, dass AEW gar nicht so viel anders machen muss. Sie müssen nur weitermachen jetzt.
Eine Sache, bevor ich gleich den Ball an David weiterspiele, die ich hier noch erwähnen möchte, die mir jetzt zuletzt auch aufgefallen ist, ist beispielsweise auch die Sache mit den Entrances, dass du einfach mal Special Entrances bei einer Weekly raushaust, wie wir es jetzt bei der vorletzten Dynamite-Ausgabe gehabt haben mit der mit der Elite und mit
Adam Page.
Genau, mit der Dark Order. Und Adam Page, dass du solche Dinge einfach mal einbaust und du siehst ja, was das für ein Backlash sofort hat, also positiven Backlash. Das wird geteilt, das geht rum, das zieht Quoten. Ich höre immer wieder, ich habe mir das 5-mal angeschaut oder sonst irgendwas. Also das ist halt dann schon richtig cool. David, jetzt du wolltest auch noch was sagen.
AEW hat im Grunde genommen den härtesten Job, weil sie müssen jetzt auf dieser Welle, auf diesem Momentum quasi reiten und dürfen nicht arrogant werden, auf keinen Fall, dürfen sich nicht zu sicher sein und vor allen Dingen, man muss halt diesen Weg eisern weitergehen, den man halt mit diesen Allstars in Anführungszeichen gegangen ist, weil egal welche großen Namen du halt geholt hast, die etabliert sind, sie waren ja alle dafür da, um andere Leute zu pushen auch. Egal, ob sie mal im Main Event standen oder die Titel hatten, ist egal, aber jeder große Name, der bei AEW ist, war ja auch dafür da, um in mindestens einer Fehde ein Eigengewächs zu pushen und zu etablieren. Und auch wenn man CM Punk holt oder Daniel Bryan, der dann auch gegen Kenny Omega kämpft und so, die Leute brauchst halt auch, um zum Beispiel einen Sammy Guevara oder einen Darby Allin weiter zu pushen. Mach es, funktioniert. Und das aller wichtigste ist, AEW muss diesen Spirit aufrechterhalten, weil den finde ich grenzgenial. Du hast gerade diese Special Entrances erwähnt. Man muss sich halt vorstellen, da ist Elite und das ist ein Heel Stable sondergleich momentan. Und die machen einen Entrance, der halt einfach nur Bock macht, wo die Crowd komplett involviert ist. Und man muss halt wirklich diesen Alternativweg weitergehen, dass man halt sagt, ey, wir wollen nicht nur euch unterhalten, sondern ihr sollt halt einfach auch Spaß haben und wir haben auch Spaß. Und dieses Gefühl, das ist natürlich immer noch eine große Company, das ist Fanbrillendenken. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn die Leute so rauskommen beim Entrance mit dem Basketball, denke ich auch so, ja, ihr habt gerade auch Spaß und ich bin vom Monitor und jetzt habe ich auch richtig Bock. Und das muss man weiterziehen, weil das ist etwas, was mir halt bei WWE fehlt. Und wenn du das weiterziehst und jemand schaltet erstmal zu AEW rüber, du brauchst das noch nicht mal kennen. Und ich habe so viele Leute im Freundeskreis, denen ich das empfohlen habe, die haben sich gesträubt und dann irgendwann haben sie mal eingeschaltet und die bleiben hängen, weil die einfach sagen, ey, das macht richtig Bock, die Crowd ist dabei, das fühlt sich an wie eine große Party und die Zeit geht schnell rum. Und was auch ganz wichtig ist, man muss auch weiterhin, und da mal ein ganz riesengroßes Lob, wie das Booking sich immer weiterentwickelt hat bei AEW, bei Dynamite und auch später bei Rampage hinkriegen, dass man immer wieder diese Cliffhanger für die nächsten Wochen hat. Ja. Und das machen die nämlich fantastisch. Die kriegen es immerhin in jeder Weekly eigentlich sind es immer mindestens zwei Matches oder Ansetzungen anzukündigen für die nächste Woche, die in dieser Woche noch nicht die Rolle spielten, aber die du eigentlich sehen willst, weil parallel Fäden liefen. Und das ist das Schwierige. Du darfst halt jetzt nicht die Allstars raushauen oder die WWEler und die haust direkt im Main Event. Nee, du musst genau dieses Booking, deine Stärken, die du jetzt erarbeitet hast, weiter ausbauen und diese Fannähe behalten und dann habe ich richtig, richtig Bock. Und dann ist die Chance auch sehr groß da bei mir, dass das Pendel Richtung, ja, geiler Scheiß und da kommen noch mehr Leute.
Also, es fühlt sich gerade echt so ein bisschen so an. Also, nicht nur als ob WWE hier eine Strategie fährt, die wir noch nicht wirklich 100% durchblicken. Wir haben gerade angesprochen, möglicher Verkauf, die Bildrechte vermarkten, andere Aspekte, Geld einsparen, was auch immer, das Roster verjüngen. Kommt drauf an, wie man die ganze Entwicklung jetzt eben auslegt, glaube ich, an welche Theorie man da eben glauben kann. Ich will zwei Aspekte hier noch kurz ansprechen. Mella, wie muss man jetzt Rampage präsentieren und positionieren? Wir haben die erste Episode am 13. August und dann eben eine Woche später haben wir den First Dance und dann dem wahrscheinlichen Debüt von CM Punk. Es wurde ja relativ deutlich angedeutet, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann eben in Chicago vor ausverkauftem Haus mit mehr als 10.000 Zuschauern. Wie muss man eine einstündige TV-Show jetzt positionieren? Weil wir haben das Problem natürlich, dass jetzt schon viele denken, das wird die B-Show, die hat eh eine Stunde weniger. Muss man die gleichwertig darstellen? Muss man die, wie Kenny Omega zum Beispiel gesagt hat, muss man da das Talent präsentieren, was vielleicht bei Dynamite ein bisschen kurz kommt? Du hast gerade die Damen-Division angesprochen. Die hat Kenny Omega da ganz repräsentativ einfach mal vorgeschoben. Was muss man da machen?
Ja, ich denke ähnlich, dass man eben zum Beispiel die Damen-Division, die halt auch eine Zeit lang wirklich, wirklich zu kurz kam. Ich denke da nur an dieses Turnier, das man da hatte, dass man die da vielleicht noch mal besser präsentieren könnte. Und es wird wahrscheinlich in Richtung B-Show gehen. Man darf es nur nicht so weit kommen lassen, dass es sich auch so anfühlt. Man muss die schon irgendwo ähnlich präsentieren. Und wie gesagt, ich denke auch, das wird eher die Bühne für Leute, die vielleicht noch nicht ready für Dynamite sind. Oder
CM
für
Punk?
Die genau, wie zum Beispiel für CM Punk. Das wäre doch witzig. Ich
kann erstmal bei Dark anfangen, wenn du mich fragst.
Genau, dann muss ich erstmal hocharbeiten. Genau. Boah, aber wie witzig wäre das, wenn der, also jetzt mal ernsthaft.
Der wäre auch richtig gut drauf.
Oh ja. Nee, also wie gesagt, also mein Hauptpunkt ist wirklich, es wird wahrscheinlich eine Art B-Show werden, aber man darf es nicht so fühlen. Also wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr die Damen oder Geschichten ein bisschen trotzdem weiterführen, für die die Zeit nicht so ganz gereicht hat. In Anführungszeichen, Main-Show. Es darf halt nicht stagnieren. Es darf sich nicht wie Wiedergekäutes anfühlen, sondern es muss trotzdem auch immer ein bisschen was Neues passieren. Und solange man das macht, glaube ich, hat man auch dieses B-Show-Gefühl nicht so krass zumindest.
David, ich habe ein bisschen Angst, dass wir sowas wie Thunder bekommen. Also da gab es ja damals auch den Versuch mit Bret Hart, den man so als Galionsfigur da sich überlegt hatte. Und dann am Ende ist dann doch nur das NWOB-Team angetreten.
Ich glaube, den Fehler wird man nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass Rampage als B-Show angesehen wird, sondern dass es eher als Produkterweiterung angesehen wird. Also Rampage sollte man meiner Meinung nach so machen, dass es sich anders anfühlt als Dynamite. Aber also beispielsweise mehr Frauenwrestling. Zeigt gleich aber auch eben nicht nur die Leute, die halt noch nicht reif genug für Dynamite sind, sondern halt, dass eben auch wie damals ein bisschen im Vergleich beim SmackDown, dass es trotzdem Main-Event-Fäden gibt, die dort halt auch weitergehen und dass du halt irgendwas nimmst, was Dynamite und Rampage vielleicht auch verbindet. Und ich meine, die Zeit ist lang genug da, wenn du halt sagst, du nimmst halt ein, zwei Segmente, die halt richtig Main-Event-Feeling haben. Und das andere heißt ja auch nicht, dass es Undercard immer ist. Ich glaube, das Roster von AEW ist mittlerweile so groß, dass man auch eine richtig, richtig gute Midcard für zwei Shows hat. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Man muss halt nur schauen, dass es sich ein bisschen anders anfühlt, aber auch nicht zu sehr anders. Du musst das Gefühl hinkriegen, dass du als Dynamite-Gucker auch Rampage gucken musst, weil du sonst verpasst, wie eine Fehde weitergeht.
Ja.
Ich glaube, du hast das gerade ein bisschen besser ausgedrückt als ich, weil genau das meinte ich, ehrlich gesagt. Hier mit B-Show ohne B-Show-Feeling.
Ja, so quasi wie SmackDown damals zum Start. Ich glaube auch, dass bei Rampage müssen wir genau wie bei Dynamite ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, man wird versuchen, mit einem richtigen Bang zu starten. Das wäre halt zum Beispiel CM Punk in der zweiten Woche. Aber man wird dann auch wieder, ich gebe mal so, AEW wird wahrscheinlich 2 Monate brauchen, um so ein bisschen sich einzugrooven, ein Gefühl zu kriegen, weil was die wirklich gut machen bei Dynamite ist halt wirklich auf dieses Fan-Feedback reagieren und die Fans mitnehmen. Und ich glaube, man wird halt ein bisschen was probieren, dann schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert und man wird ein adäquates Produkt hinkriegen, was auch nicht mit Dark vergleichbar ist. Ich glaube wirklich, die Leute, die nicht bereit sind, für die ist Dark da und Rampage ist eher für die Leute, für die die Zeit bei Dynamite nicht reicht. Obwohl das Roster groß genug ist.
Ich hoffe, dass man das nicht als B-Show etabliert. Das sollte man auch nicht machen, weil das würde ich für einen großen Fehler halten. Ich habe es auch schon auf dem Discord geschrieben. Ich habe gesagt, das darf man nicht machen.
Ja, weil, wirst du vor allen Dingen nicht mit 14.000 Zuschauern in Chicago.
Genau.
Das weil, machst du nicht.
Ja, eben. Unter anderem deswegen. Aber ich meine auch so in langer Zukunft. Ich glaube, das ist genau das, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich glaube, man muss wirklich dann auch immer Gründe schaffen, damit du Rampage einschaltest. Die musst du bei Dynamite legen. Du kannst vielleicht auch Fäden haben, die nur bei Rampage stattfinden. Das ist auch durchaus möglich und das halt, würde ich auch für sinnvoll halten, dass man irgendwas sagt, Mensch, hast du diese Fäde findet nur bei Rampage statt. Hat man früher bei Raw sehr gerne gemacht irgendwo, dass da kleinere Fäden nur bei Raw stattgefunden haben. Und dann eben nicht bei Superstars oder anderen Shows. Das fände ich auch eine gute Möglichkeit, um diese eine Stunde eben zu verwenden. Und ja, ich glaube, wir sind dann an der Stelle fast schon durch. Also wir können sagen, wir haben eine wirklich spannende Zeit hinter uns, wir haben eine spannende Zeit vor uns. Wir haben auch schon so ein bisschen rausbekommen, dass wir alle so ein bisschen das Gefühl haben, dass eine große Entwicklung gerade stattfindet, dass WWE aktuell offensichtlich in einem Konzeptwechsel ist, dass sich da die Prioritäten ändern, die Sichtweise auf die Company, auf das Produkt offensichtlich geändert hat im Vergleich zu noch vor einigen Jahren. Und wir sehen AEW, die natürlich dadurch oder davon auch profitieren können und vielleicht auch die klassischen Wrestling-Fans und natürlich auch die Namen abgreifen können, aber die auch nicht den Fehler machen dürfen und einfach jeden ehemaligen WWE-Wrestler holen dürfen. Das haben sie auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Das wird man jetzt auch nicht machen. Deswegen bin ich übrigens auch bei dir, David, dass ich auch hoffe, dass Bray Wyatt erstmal noch ein bisschen außen vor bleibt. Also er soll erstmal schauen und
dann. Er wird ja nicht schlecht.
Er ist noch jung genug, der kann sich auch ruhig mal ein bisschen erholen, er soll vielleicht auch ruhig mal ein bisschen runterkommen, irgendwie von dem Ganzen, was da passiert ist. Und es gab ja auch die Geschichte mit dem Cult of Rotundo, Rotunda. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Also vielleicht sehen wir ihn dann nochmal mit seinem Bruder zusammen oder sonst irgendwas. Gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Ich bin da gespannt drauf. Ich finde, das ist eine tolle, spannende Zeit, die wir aktuell haben. Und ich leite jetzt ganz unverhohlen ganz kurz über zu einer Frage, die eigentlich fast schon noch zum Thema gehört, weil wir haben auch per Discord und per Patreon diverse Male die Meldung bekommen. Also bei Patreon unter anderem hat es der Demon de Nuapte uns geschrieben und wir haben es auch ein paar Mal bei Facebook gelesen und so weiter und so fort. Da gibt es nämlich die Fan-Theorie, dass WWE alias Vince McMahon alias Nick Khan All Elite Wrestling mit Talent überfluten würde. Das passt ja zu diesem Eric Bischoff-Ding mit dem Feeder-System. Und man hat den Plan, dass man so Unruhe ins Roster und ins Gehaltsgefüge bringen möchte. So, Mella, ist das eine Theorie, die funktionieren könnte? Würde ein Vince McMahon so handeln?
Puh, ich kann leider oder zum Glück nicht in Vince McMahons Kopf reingucken. Aber für mich klingt das schon ein bisschen sehr abstrus. Also das mit der Unruhe ins Gehaltsgefüge, den Punkt sehe ich vielleicht noch eher. dass ne, eventuell da ein bisschen Neid aufkommt, weil die Ex-WWEler doch ein bisschen besser verdienen oder ähnliches. Aber irgendwie kann ich mir das alles nicht vorstellen, weil ich AEW generell für nicht so dumm halte, dass sie sowas tun oder zulassen würden, dass es da in irgendeiner Form Unruhe gäbe. Weil, wie du schon gesagt hast, sie nehmen ja zum einen nicht jeden. Das heißt, ne, die picken sich da schon die Rosinen raus. Und zum anderen, ja, wie gesagt, ich halte die einfach nicht für so dumm, dass die sich auf sowas einlassen. Also, dass die das nicht durchschauen würden. Weil, wenn es so wäre, dann würden sie ja wirklich einfach nur ne, den Trichter nehmen und da alles von WWE, was die abwerfen, da reinschütten, bis AEW quasi platzt. Und das machen die halt nicht. Und von daher, ja, glaube ich nicht so wirklich an die Theorie, muss ich sagen.
David?
Nee, absolut Banane. Weil ist ja eigentlich piep egal, wie viele Wrestler auf dem Markt sind. Erstmal holst du die Leute, von denen du halt überzeugt bist. AEW hat nicht den Status, dass sie halt auf jeden angewiesen sind, jeden Namen zu nehmen. Ich weiß es zum Beispiel auch immer noch nicht, ob sie jemals Braun Strowman nehmen würden, obwohl der halt ein echt großer Name ist. Ich sehe ihn halt zum Beispiel auch noch nicht da. Und bei Bray Wyatt muss ich auch nicht zwingend haben. Und zum anderen bist du ja als Company auch diejenige Partei bei den Vertragsverhandlungen, die halt auch sagt, wir sind bereit, so und so viel zu zahlen. Warum sollten sie halt jetzt auf einmal so viel mehr ausgeben und dadurch halt für Stress sorgen? Wenn jetzt jemand Cristiano Ronaldo für Eintracht Frankfurt anbieten würde, würde ich als Fan auch sagen, nee, lass mal weg. Und würde der Verein auch sagen, nee, das bringt unser Gehaltsgefüge komplett durcheinander. Also nee, das ist ja egal. Die können halt einen noch so viele Stars um die Ohren ballern. Du musst die erstens finanzieren können und zweitens muss es auch Sinn machen.
Ich halte es auch aus Sicht von WWE für problematisch, weil du schwächst im Endeffekt das eigene Produkt, um das Risiko einzugehen, dass du vielleicht die anderen schwächen kannst. Da sind für mich zu viele Variablen, die eben nicht irgendwie greifen. Weil du kannst, also als Vince McMahon oder WWE, Nick Khan, wer auch immer, kannst du es ja nicht regulieren, dass AEW wirklich dann die Talents auch an Land zieht. Sprich, im Zweifelsfall schmeißt du die raus und musst dann hoffen, dass die nicht so angepisst sind, dass sie hinterher wieder zurückkommen, oder es ist alles eine ausgemachte Geschichte. Das ist mir zu sehr in die Verschwörungsgeschichte irgendwo da in die Verschwörungskiste reingegriffen. Deswegen, ich halte das auch für sehr abwegig.
Es ist einfach unlogisch. Es ist einfach unlogisch. Es wird halt aus WWE-Sicht wäre es unlogisch, aus AEW-Sicht, die entscheiden ja auch noch, also.
Nee. Genau, also halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es da ein bigger picture gibt, was wir vielleicht erst in einem halben oder vielleicht sogar in 2 Jahren, einem Jahr irgendwann feststellen werden, was das gewesen ist. Und dann sagen wir, Mensch, jetzt sehe ich klarer, als ich das zuvor getan habe. Und jetzt verstehe ich Nick Khan endlich. Und dann stellen wir uns alle ein kleines Nick Khan-Bild auf den Nachttisch oder so.
Das Schöne ist, jetzt habe ich von Rapunzel hier dieses Lied. Hattest du das auch gerade endlich? Sehe ich das
Leben. Nein.
Oh, schade.
Ich bin mal hier raus.
Ich habe gesagt, du meintest hier Mother Knows Best, dann kannst du es ja mit
ach so,
Nick Khan Knows Best oder so.
Oder so.
Ja. Auch gut.
Rapunzel ist echt gut.
Das stimmt.
Rapunzel-Disney-Film ist super.
Deswegen. Wir haben noch 2, 3, 4 andere Fragen. Ich habe diese eine Frage, habe ich letzte Woche schon mal Kai und Chris gestellt. Die sind aber beide ein bisschen jünger und deswegen stelle ich euch beiden die nochmal, weil ihr seid ja beide ein bisschen älter als Kai und Chris. Seid ihr doch, das ist doch so.
Gar nicht.
Ich lege mal kurz die Dritten rein, Moment.
Der Ultimate Warrior hatte mich gefragt, habt ihr damals die DSF Abzock-Hotline World of Wrestling angerufen?
Nein.
Internet hattet. Okay, nein. Mella nicht?
Ich auch nicht. Ich musste sexy Sportclips gucken.
Ich glaube, meine Eltern hätten mich dafür auch verprügelt, wenn sie die Telefonrechnung gesehen hätten.
Und David konnte das Telefon nicht bedienen, weil er mit anderen Dingen beschäftigt war?
Die Frage hätte eher sein müssen, wie viele von euch haben nach Wrestling sexy Sportclips doch geschaut?
Es bleibt bis heute eines meiner prägenden Jugenderlebnisse, als ich beim Wrestling-Gucken eingeschlafen
bin. Ja, ich kenne das. Ne? Da kommen die Eltern rein.
Und da laufen sexy Sportclips oder 090er Werbung. Und dann, was guckst du dir da an? Ich habe Wrestling geguckt.
Ja, ja. Guck, da gefällt ich einen richtigen Porno. verloren.
Genau das. Der Ultimate Warrior hat aber auch noch was Seriöses gefragt, nämlich ist das Geheimnis von gutem Booking nicht einfach nur, dass man es schaffen muss, Zweifel zu säen? Also, dass man nicht zum Beispiel weiß, was zu 100% gerade passiert. Mella, ist Booking so einfach?
Ja, so ganz so einfach ist es nicht, aber ich habe das ja heute schon öfter gesagt. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil davon, weil wie gesagt, wenn ich mich dran zurückerinnere, als Kind auch so, ich wusste nie, okay, wer ist diese Woche dabei und gegen wen und wie und was. Gut, kann auch damit zusammenhängen, dass ich damals weniger einfach gerafft habe, was da abgeht. Aber in meiner Erinnerung war es so und das fand ich immer sehr spannend. Und wie auch David vorhin ja schon gesagt hat, AEW kriegt es einfach viel besser gerade hin mit den Cliffhangern. Und ich meine, du musst ja die Leute bei der Stange halten. Du willst ja, dass die auch nächste Woche wieder einschalten und dementsprechend so ein bisschen in der Luft hängen, in der Schwebe lassen die Leute. Das ist schon ein guter Teil davon, ja.
David.
Ich sag mal so, Geheimnis von gutem Booking ist nicht Zweifel sehen. Zweifel sehen ist für mich so die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Das ist dann richtig, richtig gutes Booking. Gutes Booking ist für mich schon, wenn ich nachvollziehen kann, was jemand macht. Ich will eine Entwicklung sehen, ich möchte jemand bei einer Reise begleiten. Ich meine, beim Actionfilm weiß ich auch, dass der Held am Ende überleben wird und alle platt machen wird, ist mir egal. Ich möchte aber die Reise mitgehen. Ich möchte dabei sein, dann ist als Beispiel nämlich Adam Page, jemand, den du echt lange begleitest. Dann kommst du dazu, dann möchtest du, dass derjenige das gewinnt, oder wie damals Jeff Hardy. Wenn dann diese Zweifel kommen, das ist dann perfekt. Dann ist das richtig geiles Booking, weil das sich dann mitzieht und dann, oh nein, doch nicht. Aber es gibt genauso gut auch Booking wie bei Daniel Bryan. Jeder Mensch wusste, dass er den Titel gewinnen wird.
Klar.
Aber das ist egal in dem Moment. Also es muss nicht immer absolut unberechenbar sein, aber du möchtest halt eine Entwicklung haben, eine Reise, wo du einfach wissen willst, wie geht es weiter und nicht unbedingt was passiert, sondern einfach wie.
Ja, und ich glaube auch, Unberechenbarkeit ist auf der einen Seite gut, aber es kann auch sehr riskant sein, wenn es nämlich dann Logiklöcher oder sonst irgendwas gibt. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Konsistenz gehört auch irgendwo mit dazu und Konstanz, nicht Konsistenz, das ist beim Pudding. Konstanz gehört auch dazu, dass eine Storyline gut funktioniert. Und klar, natürlich so Zweifel oder beziehungsweise irgendwelche Unklarheiten säen, das gehört eben auch dazu. Aber es gehören auch die passenden Gegner zueinander irgendwo und die entsprechende Chemie, glaube ich, ist auch was ganz Wichtiges. Was
und, Entschuldigung, ja. Das ist nämlich Hauptkritikpunkt bei WWE bei mir momentan, du brauchst klare Sieger. Eine Fehde muss klar entschieden werden. Du musst wissen, irgendeiner muss daraus etwas mitnehmen können.
Genau, und Motive und all sowas. Also es ist schon ein bisschen mehr, ich würde sagen, die Zweifel oder die Unklarheiten sind vielleicht ein Baustein davon, ein nicht unwichtiger Baustein, aber sicherlich nur ein Baustein von gutem Booking. Der AIC91 fragt, auch per Discord, seht ihr Tommaso Ciampa nochmal als Main-Eventer beziehungsweise als NXT-Champion oder will man bei NXT das Risiko nicht eingehen aufgrund seiner Verletzungshistorie? Er ist ja momentan im Tag-Team-Bereich ganz gut aufgehoben, oder? Ja, Mella, wie siehst du das? Tommaso Ciampa, verdienter Wrestler auf jeden Fall, aber eben auch lange Verletzungsgeschichte. Er hat ja auch gesagt, er will nicht zu Raw oder SmackDown gehen. Man wird ihn da wahrscheinlich auch nicht hin berufen mehr. Glaubst du, man baut ihn hier nochmal in so ein Champion-Geschehen ein?
Da haben wir es wieder mit der Unberechenbarkeit. Ne? Ja, also gerade wenn jemand so verletzungsanfällig ist, ist es natürlich schwierig, ihn als Singles Wrestler ins Main Event Picture zu setzen. Es ist halt immer ein gewisses Risiko dabei. Generell kann ich mir das schon noch mal gut vorstellen, aber wie auch gesagt wurde schon in der Frage, im Prinzip ist er ja auch gerade gut aufgehoben. Also ich sehe gerade eigentlich nicht die Notwendigkeit. In der Zukunft vielleicht bestimmt noch mal, aber jetzt gerade ist das also in meinen Augen doch okay, so wie es ist.
David?
Ja. Also Mella sagt, er ist halt gerade gut aufgehoben. Warum sollte man das Risiko eingehen? Ich glaube, er wird noch mal in Main Event kommen, allerdings halt zum Abschluss wird er noch mal den Titel haben.
Oder auch zum Aufbau zum Beispiel von einem jungen Champion.
Genau, den kannst du halt immer wieder reinschmeißen, ohne Probleme. Ich denke, er wird noch einmal den Titel holen, einfach als Abschluss oder gegen Ende halt, aber ansonsten ist es halt auch nicht jemand, der jetzt so, NXT steht ja dafür, dass du Leute aufbaust, die neu sind. Und nimm Ciampa als Übergangs-Champion, kein Problem. Aber eigentlich stelle ich mich darauf ein, dass wir in Zukunft ganz andere Leute da immer sehen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Oder bei euch beiden. Der AIC91 fragt noch, wie seht ihr es, dass bei der WWE Leute ins Creative Team bzw. als Writer geholt werden, die vorher keine bzw. wenig Berührungspunkte mit dem Wrestling hatten? Ist das vielleicht der große Unterschied, warum das AEW-Produkt bzw. Stories seit der Gründung bei den Fans als besser gelten, da die Kreativabteilung dort aus ehemaligen bzw. aktiven Wrestlern besteht? Da frage ich erstmal die Mella. Mella, ist das ein Vorteil, wenn man das Wrestling-Business kennt, wenn du Geschichten schreiben willst? Oder ist es vielleicht auch manchmal ein Vorteil, wenn du von außen kommst?
Ich finde das gar nicht so schlimm hier mit der Writerin bei WWE, die da entlassen wurde, die vorher noch nie Wrestling geguckt hat oder mit Wrestling zumindest nichts am Hut hatte. Weil, wie du schon sagst, es geht ja eigentlich nur darum, Geschichten zu erzählen. Klar ist es irgendwo auch von Vorteil, wenn man die Materie kennt, mit der man arbeitet. Aber es kann auch so was Gutes rauskommen bei, finde ich. Also ich finde auch, wenn man jetzt einen Serien- oder Filmschreiber anstellen würde, könnte was Gutes bei rauskommen. Von daher, ich sehe das gar nicht so eng. Aber klar, grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man sich damit auskennt, mit dem, womit man seine Brötchen verdient.
Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass du deine Darsteller auch kennst, oder? Du musst ja deine Figuren kennen, mit denen du diese Geschichten schreibst. Ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es 1000 Geschichten irgendwo, die man sich vielleicht ausgedacht hat, aber dann weiß man nicht, welche Figuren man dazu verwenden kann. Und dann fragt man sich ja, warum habt ihr denn nicht den Wrestler dafür genommen oder den Wrestler oder sonst irgendwas? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente. Ich halte das auch nicht prinzipiell für eine Voraussetzung, dass du jetzt ein super Wrestling-Nerd gewesen bist, damit du die Geschichten schreiben kannst. Das muss man, glaube ich, nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, dass du zumindest wissen solltest, wie die Figuren gerade aufgestellt sind, damit du was aus denen bauen kannst quasi. David, wie siehst du das?
Ich glaube, es ist relativ irrelevant, ob du schon mal mit Wrestling Kontakt hattest oder nicht. Wenn du Drama schreiben kannst, kannst du Drama schreiben. Wenn du halt Comedy schreiben kannst, kannst du Comedy schreiben. Aber was du halt sagst, ist ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, das ist auch mit der größte Unterschied, weil bei AEW ist ja, zumindest heißt es ja so, dass die Wrestler sehr involviert sind beim Booking und jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Veto haben, sondern halt quasi Teil des Prozesses sind und dadurch halt auch ein bisschen mehr einbringen können von ihrem Gefühl, was für ein Charakter bin ich überhaupt, passt das zu mir oder wie würde ich das machen? Zusätzlich halt dieses freie Reden passend dazu, weil man halt den Wrestlern vertraut, ihr kennt euren Charakter am besten, ihr wisst, wie ihr redet, passt. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, bei WWE weniger, ob die Leute vorher mit Wrestling Kontakt hatten oder nicht, sondern du hörst ja auch immer wieder von Wrestlern, die entlassen werden, dass sie eigentlich die Creative-Leute loben und die Writer und eigentlich sagen, schützen. Dass da viel, genau, schützen und eigentlich sagen, die sind nicht dran schuld, sondern es sind halt immer diese, du kannst ja noch so viele Langzeitpläne haben, bei AEW zieht man die halt durch und bei WWE werden die halt mal eben eine halbe Stunde vor Sendung komplett umgekrempelt. Und das ist eher das Problem.
Ja. Und geskriptete Promos sind auch ein großes
Problem. Boah, hör auf.
Ey. Oh, ja. Fürchterlich.
Zwei Fragen haben wir noch, die sind relativ fix hier. Jetzt könnt ihr euch erstmal was überlegen. Ich stelle erstmal die hintere Frage. Wer hat eurer Meinung nach den besten Spear? Edge, der WCW Goldberg, Roman Reigns, Bobby Lashley oder vielleicht jemand ganz anderes?
Goldberg.
Vielleicht die Mella? Mella, hast du den besten Spear?
Definitiv, ganz klar.
Die zeigt ja noch gegen keinen mehr.
Durch den Tisch. Ich dachte, ihr wollt nur durch den, ja, ich wollte es sagen, ihr wollt durch, ja, okay.
Alles. Man kann auch so durch den Tisch.
Ja, ich weiß, das habe ich auch schon mal gemacht. Hehe, mit Marius von Beethoven in Hamburg. Just saying. Guckt euch das Match an. Auf WXW Now. Okay. also es ist auf gar keinen Fall Edge, weil ich finde den Spear von Edge furchtbar.
Ja, der ist viel zu weit seitlich.
Der ist, also, dass der überhaupt trifft manchmal, habe ich, finde ich seltsam. Aber, ja, ich würde dann auch fast echt mit Goldberg gehen, muss ich sagen.
Definitiv. Der alte Goldberg-Spear aus der WCW, der war schon hart.
Der war saftig.
Ja, das war halt vor allen Dingen so ein richtig Footballer-Tackle, wo du einfach dachtest, das alles klar, der
wenn steht Goldberg, nicht mehr auf.
Wenn Goldberg wirklich gegen jemanden springt, selbst heute kriegt der es noch halbwegs hin, mit der Wucht, der schleudert dich ja halt auch noch mit dir selber noch 2 Meter zurück. Also da ist einfach mal richtig Power hinter. Ist halt gefährlich für den anderen, aber es sieht am besten aus.
Ich glaube, das ist auch ein Grund. Also ich glaube, damals hat er auch noch nicht so sehr darauf geachtet, wie vorsichtig oder unvorsichtig er mit seinen Gegnern umgegangen ist. Aber ich bin bei euch, also den Edge-Spear bin ich auch kein so riesen Fan von irgendwie, auch weil er dann ja selber so auf den Boden geht und weil er nicht so richtig in der Luft liegt. Ne? Das ist ja eher so.
Ja, aber er hält ja auch den Gegner so vorsichtig. Ja, ich meine, es ist sehr safe, aber du siehst es halt bis und geht nicht mehr.
Ja, Roman Reigns finde ich gut. Also finde ich cool. Auch bei dem sieht man den Football-Hintergrund. Bei Bobby Lashley stört mich immer diese Rolle, die er macht. Das mag ich nicht so.
Aber Roman Reigns, Spear ist deutlich besser geworden. Der war früher sehr viel sloppier und jetzt ist der richtig wuchtig.
Ja, aber wir sind erstmal noch alle bei dem WCW Goldberg. So, eine Frage haben wir noch. Ein bisschen was Lustiges zum Abschluss. Mal angenommen, ihr würdet gegeneinander in einem Promo-War antreten und dürftet ein Team aufstellen, das euch vertreten soll. Besteht aus einem aktiven WWE-NXT-Wrestler, also WWE oder NXT-Wrestler, einem aktiven AW-Wrestler und einem aktiven Manager. Wen würdet ihr für euer Team wählen und warum?
Aber Voraussetzung, freies Reden, ne?
Ja, freies Reden.
Darf ich anfangen?
Du darfst anfangen, David. Komm, hau raus.
Ey, hau einfach mal The Miz mit MJF und dazu noch Paul Heyman rein. 30 Minuten, gib mir Popcorn, ich lehne mich zurück, dann wird's einfach nur geil.
Ich hätte auch Paul Heyman und MJF gehabt. Ich habe aber bei WWE Wrestling hätte ich noch Kevin Owens gehabt.
Ja, Kevin Owens kann es auch, aber ich glaube, The Miz, wenn der halt richtig frei redet, uiuiui. Und dann mit MJF.
Jetzt haben wir bei Talking Smack ja mal gesehen hier. Jo. Das war ja frei.
Ja, Mella, hast du jemand anders noch auf Lager? Ich muss sagen, mein größtes Problem war hier, den aktiven Manager zu finden. Also Paul Heyman ist natürlich so der Klassiker, aber da fallen mir gerade gar nicht so viele ein, ehrlich gesagt.
Das Schlimme ist, also mir geht's sehr
ähnlich. Ja, komm, Tess ist auch noch gut.
Ja.
Was Tess macht, das richtig gut bei AEW. Der ist richtig krass am Ring, am Mic.
Das stimmt.
Das Schlimme ist, mir fällt da gerade auch nicht viel mehr ein, als die ihr genannt habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier Miss MJF, ja, und Heyman, das sind halt schon, das ist gemein.
Die können was, ne?
Deswegen wolltest du zuerst. Boah, nee, ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keinen Plan.
Ich meine, John Cena würde ja auch noch gehen. Also wenn du Cena frei reden lässt, der kann auch noch mal weg von seinen 0 auf 15 Promos.
Ja,
der kann ja und Wayne's finde ich auch mittlerweile immer besser.
Das Schlimme ist, ich hatte als erstes, ich weiß nicht warum, ist mir Riddle in den Kopf geschossen. Kann auch damit zu tun haben, dass der Breakout-Podcast da jetzt gerade rausgekommen ist. Aber irgendwie wäre das sehr witzig.
Das auf jeden Fall.
Nee, also ich bin da ganz bei euch. Das wären definitiv drei Leute, die würde ich gern reden hören.
Okay. Und ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle durch. Haben wir wieder eine Stunde 20, ein bisschen mehr gekillt hier. Ich hoffe, ihr beiden hattet Spaß, mit mir hier da zu quatschen, vor allem auch. Emotionales Thema, David, oder?
Ja, CM Punk, CM. Nein, ich finde es total spannend, einfach weil so viel passiert und ich habe gerade so ein bisschen Aufbruchstimmung.
Mella, hast du auch Aufbruchstimmung jetzt gerade zum Ende des Podcasts? Musst du es aufbrechen?
Musst du brechen.
Ich wollte es gerade sagen. Das Schlimme ist, ich habe es euch ja vorhin erzählt, ich musste heute ja erstmal Katzenkotze aufwischen, als ich nach Hause gekommen bin. Und deswegen dachte ich jetzt so, war das gerade so ein kleiner Diss?
Das Pendel schlägt in die Kotze-Richtung.
Ja. Du weißt, Ja?
Wir dissen nur David.
Was?
Ach, ja, stimmt, habe ich vergessen. Nein, also ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate, vielleicht auch sogar Jahre, zu bieten haben und wie dieser. Ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Krieg sich entwickeln wird zwischen AEW und WWE. Und also es macht schon tatsächlich Spaß, weil ich wirklich das erste Mal auch das Gefühl habe, es gibt wirklich eine Konkurrenz zu WWE. Auch wenn Vince es leugnet, ich sehe es als Konkurrenz an. Und das, ja, das stimmt einen doch ein bisschen zuversichtlich.
Ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss.
Okay,
komm, einfach nur raus. Ja oder nein. Werden wir 2021 noch erleben, dass AEW einmal War im Waiting schlägt?
Ja.
Ja.
Okay.
halte ich für möglich. Aber wie gesagt, das Spannende ist aktuell, es kann so viel passieren. Das haben wir ja auch am heutigen Podcast gemerkt, was eigentlich ein anderer Podcast hätte sein sollen. Eigentlich war das Thema ja anders. Also deswegen, nächste Woche starten wir hier unser Programm zum SummerSlam. Und da besprechen Shaggy und ich den ersten SummerSlam und die Geschichte des ersten SummerSlams. Also wie entstand die WrestleMania des Sommers überhaupt? Da aktuell auch schon wieder die Gerüchte aufkommen, dass eventuell der SummerSlam vielleicht gar nicht stattfindet oder doch wieder im Thunderdome zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Da bin ich mal gespannt, ob wir dazwischen nicht noch irgendwie einen Breaking News Video oder irgendwas anderes dazwischen hauen. Also bleibt uns da auf jeden Fall gewogen. Unterstützt uns gerne auf Patreon oder auf Steady, wenn ihr weiterhin so wunderbare Podcasts hören möchtet und vor allem, wenn ihr noch mehr wunderbare Podcasts von uns hören möchtet, schaut da gern vorbei. Und ansonsten sage ich an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.